Zur fünften Folge dürfen wir Pfarrer Bruno Biebinger begrüßen. Er wird über Gabenbereitung und Hochgebet sprechen. Der Pfarrer Biebinger ist jetzt seit September 2020 der neue Stadtpfarrer in Wasserburg am Inn. Und Wasserburg ist ja die nächstgelegene Stadt von uns und wirklich nicht weit weg. Und deswegen haben wir uns total gefreut, dass der Pfarrer sofort zugesagt hat und gesagt hat, er macht den Vorschlag. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und Freude beim Zuhören.
Liebe Freunde, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, dass ich auch mal außerhalb von privatem Besuch oder dem Abend der Barmherzigkeit hier in dieser ehrwürdigen Kirche sein darf zum Vortrag. Eucharistie, also das Hochgebet und Gabenbereitung. Da könnte man viel dazu sagen, aber in einer halben Stunde das bei weitem nicht erklären, was da an Geheimnis drin steckt. Ein paar Gedanken habe ich euch zum Nachlesen in dem Flyer zusammengefasst und gleich vorne auf der ersten Seite mein Bild, das bei mir auf dem Schreibtisch liegt. 2007 ist der frühere Papst Benedikt in Valencia in Spanien gewesen und hat dort in der Kathedrale eine Messe gelesen. Und zwar mit diesem ganz besonderen Kelch in seiner Hand, wovon wir glauben, dass es wirklich der Sangreal, der heilige Kelch ist, den Jesus im Abendmahlsaal benutzt hat. Der ist in der Seitenkapelle in der Kathedrale in Valencia ausgestellt. Ich war ein paar Monate später dort auf Ausflug mit dem Priesterseminar und da hat unser Regens, der Leiter des Seminars, mit diesem gleichen Kelch für uns und für unseren guten Weg Messe gefeiert. Das war jetzt was Magisches, wenn man denkt, das war wirklich der Kelch, den Jesus im Abendmahlsaal benutzt hat. Da schaut es einen. Ich möchte beginnen nicht mit einem Witz, dafür ist das Thema viel zu ernst, sondern von einem Zitat von Pater Pio, den ich auch sehr verehre, der gesagt hat, wenn die Menschen wüssten, wie wertvoll eine Messe ist, dann müssten die Polizisten die Kirchentüren beschützen vor dem Andrang und Ansturm der Menschen. Es ist mir eine besondere Ehre, dass ich zu diesem ganz besonderen Thema ein paar Worte sagen darf, denn die Gabenbereitung und das Hochgebet ist ja der Quellpunkt und der Angelpunkt des ganzen Lebens. Denn alles Leben als Christ zielt auf dieses eine ab, was uns Nahrung gibt, Hoffnung und Stärke für unser Leben. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, beginnen tut es eigentlich mit dem Abschluss der Fürbitten, wenn man sich wieder hinsetzt und sich dann, wie auch ich früher, die Ministranten in Bewegung setzen, hinüber an die Kredenz und die Gaben, die unser Leben symbolisieren, zum Altar bringen, zum Diakon oder zum Priester. Die eucharistische Liturgie. Kelch, Hostienschale, Wein und Wasser werden zum Altar gebracht. Und oft geschieht das ganz unbemerkt. Gerade jetzt wegen Corona, wo das meistens schon auf dem Altar stehen muss, wegen der besonderen Distanzregeln. Die Ministranten holen das von einem kleinen Tischchen der Kredenz und bringen es einfach so, ganz praktisch zum Priester, der es ihnen abnimmt. Zum Altar gebracht werden dann diese Gaben Gott dargereicht. Nicht nur hingestellt, sondern ihm entgegengereicht, dass er dieses Opfer annimmt. Denn mit Brot und Wein ist unser ganzes Leben gemeint. Das Brot, das wir täglich zum Leben brauchen, das uns Nahrung und Quelle ist, symbolisiert unser Leben. Und der Wein, ein Zeichen für die Festlichkeit und für die Freude, die Hoffnung, die wir in dieser Feier der Heiligen Messe feiern. Ganz egal, ob es kleine Werktagsmesse ist mit 5 oder 6 Leuten oder ein großes Hochamt, ein Festgottesdienst. Diese eine Feier ist immer die gleiche, der gleiche Höhepunkt, die gleiche Quelle und das Wichtigste, was wir im Leben haben. Karl Leisner, ein junger Diakon, ist 1942 wegen seines Glaubens verhaftet worden und ins Konzentrationslager nach Dachau gebracht worden. Und dort hat er mit anderen Geistlichen, die inhaftiert waren, seine Tage verbracht. Und seine Mitbrüder hatten so Mitleid mit ihm und gesagt, wann kommt der arme Karl denn endlich zu seiner Priesterweihe, auf die er sich vorbereitet hat, die er sich so sehr wünscht. Und sie haben darum wirklich gebetet, dass einmal ein Bischof eingesperrt wird, dass der arme Karl endlich Priester werden kann. Und tatsächlich ist dieses Wunder geschehen. Ein paar Monate später ist ein französischer Bischof eingesperrt worden und auf einmal war der ganze Block der Priester und der Geistlichen und viele andere Häftlinge, die mit ihnen in gutem Kontakt waren, ganz aufgeregt. Sie haben alles besorgt und hergeschafft, was man für eine Priesterweihe braucht. Einen Stab und einen Ring für den Bischof, ein Messgewand, einen Kelch und eine Schale für den damaligen Neupriester Karl Leisner. Er war sehr krank und hat nur eine einzige Messe gefeiert. Hat es diesen ganzen Aufwand gebraucht, könnte man sagen, ja, denn diese eine Messe war alles wert. Nicht nur im Leben von Karl Leisner, sondern auch im Leben seiner Mitgefangenen, die ihn da so begleitet haben, in ihrem Gebet mit ihrer Tatkraft. Wahrscheinlich ist es ihm auch so gegangen, als er dann zum ersten Mal die Schale mit der Hostie und den Kelch erhoben hat. Dieses magische Gefühl, was wir Priester da tun dürfen, denn das kommt ja nicht aus uns heraus. Wir sind einfache Menschen, genauso sündig wie jeder. Wir haben eine besondere Aufgabe, dass wir in Stellvertretung für Jesus diese Gaben annehmen dürfen vom Volk, Gott darbringen und verwandelt an seine Kinder, an sie, an euch weitergeben, weiterreichen dürfen. Nicht mehr als Brot und Wein, sondern als Brot des Lebens und Quelle der Hoffnung. Bei der Gabenbereitung spricht der Priester dann kurze Gebete. Meistens wird das ganz gemurmelt, manchmal hört man das auch. Danach kommt dann die Einladung, lasst uns beten. Man beginnt mit einem Gabengebet, in dem Gott der Dank dargebracht wird für das, was wir von ihm bekommen, die Gaben der Erde, und dass wir sie ihm als Gaben des Himmels zurückgeben, als Opfer darbringen. Danach kommt dann dieser Gesang der Präfation, dort wo das festliche Geheimnis des Tages oder des Festes noch einmal besonders besungen wird. Mit dem eucharistischen Hochgebet beginnt jetzt dann im Anschluss an die Gabenbereitung und die Präfation dieser innerste Kern des heiligen Messopfers, das Hochgebet. Wie viele Hochgebete gibt es? 13 offizielle und von vielen Priestern selber gestrickte, selbstformulierte, also eine wahrscheinlich unüberschaubare Zahl. In dem blauen Messbuch, das wir Priester meistens benutzen, da sind die normalen 4 Hochgebete drin. Ich habe es euch einmal zusammengefasst auf dem Flyer auf der Rückseite. Da gibt es zunächst einmal das sogenannte erste Hochgebet. Das ist der sogenannte Kanon, der auch früher vor der Liturgiereform das einzige Hochgebet war. Da hat es wirklich nur eines gegeben. Und es ist stark vom Mittelalter her geprägt, von einer mittelalterlichen fränkischen Liturgie. Das ist das sehr Feierliche, wo die vielen Heiligen kommen. In Gemeinschaft mit deinen Heiligen ehren wir vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Gottesmutter, ihren Bräutigam, den heiligen Josef und dann deine Heiligen, Apostel, Märtyrer, Petrus, Paulus und so weiter. Das zweite Hochgebet, das ist das kurze, das man gerne nimmt. Das beginnt ja, ja, du bist heilig, großer Gott. Manche Pfarrer sagen dann spöttisch, wenn sie das verwenden, ja, ich hab's eilig, großer Gott. Das soll aber nicht dazu verwenden, nur weil es das kürzeste ist von der Länge her, dass es vielleicht auch gut zum Werktagsgottesdienst passt, von seiner Einfachheit her. Es steckt eine hohe Geschichte dahinter, denn es gibt eine Überlieferung von einem Gottesdienst, wie er um 215 gefeiert wurde aus Rom vom Priester Hippolyt. Der hat es einmal aufgeschrieben, wie damals gefeiert wurde und was damals gebetet wurde. Und an diese Überlieferung von Hippolyt lehnt sich dieses sogenannte zweite Hochgebet an, die jetzt, das sind ja alles neue Hochgebete, dann im Laufe der Liturgiereform in den späten 60er und 70er Jahren zu unserem alten Bestand gekommen sind. Dann das dritte Hochgebet, das ist auch ein feierliches, das besonders auch das Opfer betont. Das nehme ich auch gerne, weil im Zuge der Liturgiereform vor gut 50 Jahren ist doch oft auch dieses Wort Opfer aus dem Sprachgebrauch bewusst genommen worden, rausgestrichen worden, weil die Menschen mit Opfer immer etwas Blutiges, Unmenschliches verbunden haben. Aber das war ja der Kreuzestod Jesu. Also wenn wir dieses Wort nicht mehr benutzen dürfen, dann entfernen wir uns eigentlich von unserem Ursprung, von der Tradition. Und dieses dritte Hochgebet nimmt das nochmal ganz besonders auf, das Opfer, das dir wohlgefällt. Das vierte Hochgebet, das ist an die Ostkirche, an die Orthodoxie etwas angelehnt, dort, wo die Gnadengeschichte Gottes mit seinem Volk immer wieder kommt, wo es heißt, dein Volk hat die Treue gebrochen, doch du hast es nicht verstoßen. Und dann kommen noch einige andere Hochgebete, ein besonderes Motiv, Hochgebet für Versöhnung, dann Hochgebete für besondere Anliegen, Gott führt die Kirche, Jesus unser Weg, Jesus unser Bruder und auch besondere Hochgebete für Kinder. Ich sage ganz offen, ich habe die noch nie genommen. In meiner Kaplanszeit musste ich die nehmen, weil da ist in der Mitte der Pfarrer gestanden, ich an der Seite musste ihm Antwort geben, weil das so anders ist, als man es gewohnt ist, weil man da wirklich mit Zwischenversen, die da die Kinder immer sprechen sollen, zwischen den wichtigen Teilen, immer wieder rausgeschossen wird, rausfliegt, wenn man wirklich ganz dabei ist. Darum bin ich da jetzt nicht so ganz firm. Und schließlich gibt es auch ein Hochgebet für Messen für Gehörlose. Nicht in Zeichensprache, sondern nur mit Worten, die klar und deutlich ausgesprochen werden, vielleicht auch von hörbehinderten Menschen verstanden werden. Nicht nur ein Hochgebet, viele. Mit diesem Hochgebet beginnt jetzt Mitte und Höhepunkt der ganzen Feier. So drückt es die Grundordnung des römischen Messbuches aus. Im Hochgebet kommen verschiedene Einheiten und Elemente vor. Dank, Lob und Bitte ziehen sich, egal welches Hochgebet der Priester benutzt oder welcher Feiertag gefeiert wird, durch. Und die feiernde Gemeinde, die Brüder und Schwestern, die teilnehmen, drücken durch ihr Mitbeten und auch mit ihrem bewussten Vollziehen ihre Teilnahme aus. Früher, vor der Liturgiereform, war es ja so, die Menschen haben eigentlich gar nicht verstanden, was der Priester vorne gebetet hat, weil alles auf Latein war und vor allem auch meistens ganz leise gesprochen, gemurmelt oder nur in Stille gesprochen. Aber nicht so, dass man es versteht. Und darum brauchte man einen Ministranten, der das Wandungsglöckerl geläutet hat, damit die Menschen in der Bank wissen, weil sie ja vorher im Gotteslob, im Altgottesdienst eine Kommunionandacht für sich gebetet haben, gewusst haben, jetzt ist der Moment, wo man die Hostie erhebt und den Kelch. Und von diesem Anblick alleine haben sich die Menschen schon ganz, ganz viel Gnade erhofft und ersehnt. Darum hat man einmal die Sakristeiglöckchen und die Wandlungsglocken eingeführt, damit die Menschen wissen, jetzt kommt der ganz wichtige Teil, wo wir nach vorne schauen müssen, nach vorne zur Quelle unseres Lebens. Die Gläubigen nehmen durch ihr Gebet und auch durch das Mitschauen, Mitfühlen an diesem besonderen Element des Hochgebetes teil. Ich habe schon gesagt, vor der Liturgiereform, da war das liturgische Verständnis ein bisschen anderes. Die Menschen in der Bank waren da eher zur Passivität, sage ich mal, verdammt, verurteilt, weil viele eben Latein nicht verstanden haben und überhaupt immer sehr, sehr ehrfürchtig waren und im weiten Abstand. Mit der Liturgiereform ist das ein bisschen anders geworden, eben durch die Sprache, der Landessprache Deutsch, dass man ein bisschen besser nachvollziehen kann. Und auch durch Messbücher, die immer Deutsch und Latein ausgegeben waren, dass die Menschen nicht mehr wirklich wissen, was da vorne eigentlich gefeiert wird. Und dass sie das nachvollziehen können, was es heißt, Hochgebet. Das Höchste, was wir haben. Denn das Zentrum des Hochgebetes, das ist dann der sogenannte Einsetzungsbericht. Am Abend vor seinem Leiden nahm Jesus und so weiter. Das ist das Allerhöchste. Wenn ihr mich fragen würdet, an welchem Punkt von diesen ganzen Gebeten ist denn der Moment der Wandlung? Ich wüsste es nicht. Denn alles, was gebetet wird und auch gehofft wird, ist eine einzige Wandlung. Denn mit den Gaben sind ja auch wir dabei. Ich sage es gerne, wenn bei einer Messe der Priester die Schale mit der Hostie erhebt und den Kelch, dann soll man sich da selber mit der ganzen Existenz, mit unserem Fühlen, mit auf diese Schale legen, mit der Hostie, dass man selber eine ganze Opfergabe wird für Gott. Und uns auch wandeln lassen, nicht nur das Brot nehmen, die Hostie, sondern als verwandelte Menschen hinausgehen. Kardinal Wetter hat das einmal gesagt, was er so schade findet. Die Menschen kommen aus einer traurigen, düsteren Welt in die Kirche, sie feiern die Messe mit, sie bekommen das Brot des Lebens und gehen aber nicht als Verwandelte hinaus, nicht als Auferstandene, sondern oft leider genauso bedrückt wie vorher. Und das sollte nicht sein. Denn wir sollen uns ja stärken lassen, so wie jetzt im Lobpreis. Wir sollen den Heiligen Geist in uns wirken lassen, dass wir diese Liebe, die Gott uns erwiesen hat, hinaustragen in die Welt und so auch wirklich Zeugen seiner Auferstehung sind. Geheimnis des Glaubens heißt es einmal am Ende dieses Einsetzungsberichtes. Und es stimmt, es ist wirklich ein Geheimnis, das man nicht nachweisen kann, das man auch nicht einmal erklären kann. Es ist wirklich der Glaube, dass in diesem Stück der Hostie wirklich Jesus ganz wahrhaftig gegenwärtig ist. Nicht nur uns nahe, wenn wir zur Kommunion gehen und die heilige Hostie empfangen, sondern auch so wie jetzt dann in der Anbetung. Auch etwas ganz Wichtiges, was der Menschen Kraft geben soll. Jesus anschauen in der Monstranz, in diesem goldenen Rahmen, der uns die Herrlichkeit Gottes zeigt, in diesem ganz einfachen Symbol, in dem Zeichen einer Hostie, die nur aus Mehl und Wasser hergestellt wird. Das einfachste überhaupt und für uns doch das größte und unfassbarste Geheimnis, das wir kennen. Die heilige Messe, so wie sie Papst Benedikt hier mit diesem Kelch gefeiert hat, soll uns wieder in den Abendmahlsaal zurückversetzen. Denn bei den Einsatzworten heißt es ja, am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot. Das heißt, wir schöpfen immer wieder aus der einen Quelle. Das ist vielleicht der größte Unterschied neben vielem zwischen den evangelischen Christen und uns Katholiken. Wir machen nicht nur Erinnerung, sondern wir gehen in der Heiligen Messe zurück zum Ursprung, in den Abendmahlsaal und schöpfen tief aus dieser Quelle, die Jesus Christus uns da bereitet hat und aufgetragen hat. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist nicht nur ein Rat, ein Angebot, sondern das ist ein Auftrag. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Aus dieser Quelle schöpfen, die ich euch erwiesen habe. Die Quelle der Gnade, die Quelle der Schöpfung, die Quelle des Lebens. Eine interessante Sache, wenn da vorne dann der Einsetzungsbericht ist und es früher auf Latein gebetet wurde in der alten Messe, dann hat das immer geheißen, statt im Deutschen, das ist mein Leib, hoc est enim corpus. Und jemand, der jetzt als Ministrant oder als Mesner ein paar Meter entfernt war, zwar ein bisschen was gehört hat, aber doch nicht so deutlich, bei dem ist dann Hokus Pokus hängen geblieben. Dieses Wort, das kommt genau von uns aus der Messe. Hoc est enim corpus, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Es ist aber kein Hokus Pokus, den wir da feiern, sondern es ist Christus selbst, der da anwesend ist, in Gestalt des Priesters. Denn wir Priester sind da nur Werkzeuge. Wir stehen da ganz zurück, um uns geht es nicht. Der Bruno Bibinger, der ist da gar nicht wichtig. Und als Zeichen, dass da ein anderer steht, tragen wir die Messgewänder, wo nur die Hände rausschauen, die wir brauchen eben zum Beten, zum Brechen der Hostie, zum Blättern im Messbuch und natürlich der Kopf, weil wir ja sprechen müssen. Aber alles andere, das Messgewand, das wir tragen, soll wirklich Zeichen sein, wir sind nicht wichtig als Mensch, sondern ein anderer umgibt uns. Denn was da passiert am Altar, das kann ein Mensch kaum vollziehen, geschweige denn verstehen. Wenn man das auf dem Weg zur Priesterweihe und auch später sich das mal vorstellt, was das für ein großes Geschenk ist, was wir machen dürfen, dann muss man auch sehr demütig werden und zurücktreten und sagen, das bin ich nicht. So toll bin ich nicht, dass ich aus einem einfachen Stück Brot aus der Hostie das Brot des Lebens machen kann. Als Priester muss man da immer aufpassen, dass man jetzt nicht überfliegt und sagt, jetzt habe ich Zauberkräfte, Wunderkräfte, Hokus Pokus. Nein, überhaupt nicht. Sondern auch wir sind ganz normale, sündige Menschen, die dieses Brot des Lebens, diese Quelle genauso brauchen wie jeder, dass wir unseren Dienst tun können. Denn dafür sind wir gesandt, Dienst zu tun für andere, Werkzeuge sein für Jesus, der uns gebraucht, mit Händen, mit unserer Stimme, auch mal mit einem freundlichen, zusprechenden Blick. Ich möchte noch ein Zitat von Pater Pio bringen. Er könnte die Welt ohne die Sonne bestehen, als ohne das heilige Messopfer. Wenn wir an das vorherige Zitat denken, wenn die Menschen wüssten, wie groß der Schatz der Messe ist, da würden sie die Kirche bestürmen. Auch das gehört dazu, dass man sich wieder vergegenwärtigt, das ist nichts Normales, was wir bekommen. Und das sollte nie Routine sein. Bei den Priestern nicht, aber auch bei den Gläubigen nicht. Früher war es vielleicht so durch den Zwang, weil man ja vorher zur Beichte hat gehen sollen oder musste, dass man nicht gegangen ist, wenn man nicht bereit dafür war. In unserer Zeit passiert das heute, da steht man auf vor Corona oder jetzt wartet man, bis der Priester kommt und einem das Brot reicht. Aber das sollte nie ein Automatismus werden, Hand her, Hostie drauf, sondern man sollte immer bewusst sein, was ich da Großes bekomme. Das ist nicht Brot, das sind Goldstücke. Das sind die größten Schätze der Menschheit, die uns Gott da schenkt. Und genauso sollen wir sie auch empfangen, verehren und bewusst werden, was uns Jesus da eigentlich im Abendmahlsaal geschenkt hat. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Quelle und Höhepunkt, Brüder und Schwestern, ist diese heilige Messe, dieses Opfer, das wir da feiern, wo auch viele Fürbitten vorkommen. Die Fürbitten waren ja eigentlich vor der Gabenbereitung schon dran. Aber auch im Hochgebet kommen viele Fürbitten, wo man für den Papst denkt, an die Priester, Bischöfe und Diakone und für alle, die für den Dienst in der Kirche bestellt sind. Und das sind nicht nur die Geistlichen, das sind alle. Das seid auch ihr, die ja zum Dienst in der Kirche bestellt sind und am Aufbau des Reiches Gottes mitarbeitet. Jeder, der sich von Gott in Dienst nehmen lässt, sollte da mit bewusst sein. Und noch was anderes, was sehr Schönes, was mir auch gefällt. Wir sagen ja dann auch das Gedenken für unsere Verstorbenen. Und in diesem Moment vereinigt sich die Kirche der Erde, wir, die wir dann in der Kirche sind, den Gottesdienst mitfeiern, mit der himmlischen Kirche, mit unseren verstorbenen Verwandten, mit unseren heiligen Schutzpatronen, mit allen, die da oben Gottes Reich schauen dürfen und vielleicht bald schauen dürfen. Das ist auch etwas Interessantes, wenn man jetzt zum Beispiel, mir geht es aber so, wenn ich jetzt eine Messe feiere und vielleicht sind vielleicht nur Frauen anwesend bei einer Werktagsmesse und ich sage dann Brüder und Schwestern, obwohl gar keine Brüder da sind, also ich als Mann allein da bin, vielleicht noch der Mesner, das hat seinen Ursprung, dass wirklich damit die himmlische Kirche gemeint ist. Nicht nur wir in der Kirche versammelt, sondern die Kirche ist so viel weiter, da sind wir nur ein kleiner Abglanz davon. Und ein anderer Gedanke, der mir früher beim Studium, beim Lesen der Texte vom Zweiten Vatikanischen Konzil sehr gefallen hat, dass damals gesagt wurde, was wir hier feiern, soll vorauskosten und vorausschauen sein für das ewige Leben und das Hochzeitsmahl des ewigen Lebens. Die Hostie, die wir empfangen, ist also für uns ein Trost, eine Stärkung auf dem Weg, wenn wir mit Jesus Christus, dem Herrn, unserem Ziel der Pilgerschaft entgegengehen. Nächste Woche am Donnerstag, da dürfen wir ein ganz besonderes Fest feiern, Frau Leichnam. Und ihn anschauen, genauso wie jetzt dann nach dem Vortrag in der heiligen Anbetung. Das allerheiligste Sakrament, egal wie wir es empfangen oder anschauen, sollte für uns immer wie das Leuchtfeuer sein, auf das unser Leben ausgerichtet ist. Etwas ganz Besonderes, was uns Leben Kraft gibt. Quelle und Höhepunkt, wie es die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils gesagt haben. In der Wasserburger Sakristei, da hängt ein kleines Schildchen, da stehen drei Worte drauf. Sicut prima, sicut ultima, sicut unica. Das heißt, und erinnert mich, ich soll die Messe so feiern, als wäre sie meine erste, meine letzte, meine einzige. Jetzt schlage ich den Boden zurück zu Karl Leißler. Auch er hat nur eine Messe gefeiert, die seine einzige und seine letzte war, aber alles wert war. Und gerade in unserer Zeit, wo die Menschen verwirrt sind und auch viele Priester, möchte ich euch jetzt dann für den Teil der Anbetung bitten. Betet auch für uns Priester. Wir scheinen immer ganz weit im Glauben voran, ganz fromm, ganz stark, das sind wir aber oft gar nicht. Auch wir neigen oft dazu zur Sünde. Auch wir sind ganz normal im Strudel, allen, was diese Welt so dunkel und böse macht, mitgefangen. Umso mehr braucht man das Gebet. Oremus pro invicem, beten wir füreinander. Ein schöner Spruch, um das ich euch bitte, dass ich euch jetzt dann auch verspreche. Was wir da feiern, die heilige Messe mit Gabenbereitung und Hochgebet, ist etwas Außergewöhnliches. Jede Messe ist etwas Einmaliges. Und egal, ob sie einem gefällt, aber wenn man sagt, das Lied hat mir gar nicht gefallen oder mit der Lesung habe ich Probleme gehabt oder das Mikrofon hat gefallen, ich habe nichts verstanden. Alles egal, solange wir bei der Kernsache bleiben, beim Hochgebet, bei der Wandlung. Und, jetzt komme ich wieder zurück darauf, dass wir uns selber als Opfergabe mit darbringen. Dass nicht der Pfarrer da vorne seine Sachen vollzieht, die wenn es dran hin und her laufen, ein bisschen Weihrauch dazu, sondern dass wir das ernst nehmen, dass das etwas Lebendiges ist. Nichts Altes, Antiquiertes, nichts aus der Mode gekommen, ganz im Gegenteil. Die Messe ist zeitlos. Und wenn man das Leben vieler Heiliger durchschaut, dann kommt man immer darauf, wie sehr sie aus der Messe gelebt haben. Eine Therese von Lisieux, eine Anna Schäffer, eine Resel von Konnersreuth, der Pfarrer von Ars, der Pater Pio und viele, viele hundert andere Heilige, auch unsere Päpste, Johannes Paul I., Johannes Paul II. Und auch Benedikt XVI. Wie sehr sie das immer auch betont haben in ihren Katechesen, wie wichtig das ist, die Messe zu feiern und nicht nur feiern zu lassen vom Pfarrer, sondern mitzuvollziehen, das soll uns Hoffnung und Mut geben, dass wir da wirklich mit drin sind. Und dann sind wir drin in diesem langen Chor, der niemals endet, die Schar der Heiligen, die uns im Glauben vorausgegangen sind und in die wir auch einmal eintreten werden. Wir sind eine eucharistische Gemeinschaft, denn das Wort Eucharistie heißt ja Danksagen. Und das gehört auch zu einer heiligen Messe. Nicht nur in den Fürbitten, die oft genug aus dem Buch herausgelesen werden, sondern auch wirklich das Bedenken, worum möchte ich Gott bitten? Wie kann er mich heilen? Wie kann er mich verwandeln? Was kann er mir Gutes tun? So wie es gestern im Evangelium des Tages geheißen hat, beim blinden Bartimäus. Was soll ich dir tun? Ich möchte wieder sehen können. Jetzt dürfen wir ihn anschauen, in der Anbetung des Allerheiligsten, das für uns seine Gabe ist, um in dieser Welt, in unserer Pilgerreise gut voranzuschreiten. Danke euch für die Einladung, dass ich hier ein bisschen was zu diesem ganz besonderen Element, zur Quelle und zum Höhepunkt der Messe und unseres Lebens sagen darf. Vertrauen wir auf unsere Heiligen und danken wir unserem Herrn Jesus, der uns am Gründonnerstag dieses Vermächtnis erwirkt hat und am Karfreitag unsere Sünden getilgt hat, durch sein Opfer, durch das wir geheilt sind und das Ostergeheimnis, aus dem wir schöpfen dürfen. Er hat uns so lieb und er möchte uns immer so nah bei sich haben und gibt uns sein eigenes Fleisch und Blut. Welcher großer Liebesbeweis ist das von einem Menschen, den wir anscheinend oft nicht mehr kennen. Lernen wir ihn wieder kennen, schauen wir ihn an, da schaut er uns an. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Geschichte vom Pfarrer von Ars, den ich auch sehr gerne habe, erzählen. Der war wirklich ein tief frommer Mann, ein Heiliger schon zu Lebzeiten. Und wenn er in seiner kleinen, verfallenen Kirche in Ars war, da ist ihm oft ein Mann gefallen, Bauer, Landwirt vielleicht, der immer so eine Stunde vom Tabernakel gekniet ist. Hat sich nicht gerührt, hat nichts gesagt, hingekniet, aufgestanden und wieder gegangen. Und irgendwann hat der Pfarrer von Ars ihn gefragt, was er eigentlich da tut, weil er es nicht verstanden hat und weil er neugierig war. Und er hat nur gesagt, er schaut mich an und ich schaue ihn an. Mehr braucht es nicht. Nehmen wir uns das zu Herzen, wenn wir jetzt unseren Jesus im Allerheiligsten Altarsakrament anbeten, verehren dürfen und auch bitten dürfen um seinen Segen, seine Begleitung in dieser Zeit.
So, jetzt ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt was Wertvolles mitnehmen können. Falls du mehr über uns erfahren willst, dann kannst du gerne auf unserem Instagram-Account oder auf unserer Webseite prayandworship.org vorbeischauen. Sehr freuen würden wir uns auch über Feedback, über Bewertung oder auch gerne über einen Verbesserungsvorschlag. Also lass gerne einen Kommentar da. Ich wünsche dir Gottes Segen und vielleicht bis zum nächsten Mal.